Unzählige Menschen knobeln Woche für Woche die Lottozahlen aus. Lottozahlen, die ihnen das erhoffte Glück bringen sollen. Glückssteine, Glücksanhänger, Glückszahlen, Glücksbringer. Irgendwann muss das doch mal klappen. Rubbel dich reich, laden Lotterien ein. Rubbeln Sie Ihre ganz persönlichen Glückszahlen auf der Rückseite dieser Karte frei und in wenigen Augenblicken können Sie schon viel reicher sein. In einer Zeitungsnotiz wurde berichtet, eine Frau hatte bei einem Preisausschreiben einer großen Supermarktkette die unvorstellbare Summe von 100.000 Euro gewonnen. Als sie davon erfuhr, sagte sie, sie sei zunächst erstmal richtig schockiert gewesen. Damit hatte sie niemals gerechnet. Das kam völlig unerwartet aus heiterem Himmel. Und es löste am Anfang überhaupt keine Glücksgefühle in ihr aus. Wann würdest du sagen, ich bin glücklich? Vom Dichter Theodor Fontane, er lebte von 1819 bis 1898. Von Theodor Fontane wird berichtet, auf die Frage, was er als Glück empfände, antwortete er, Zitat, eine Grießsuppe, eine Schlafstelle, gute Freunde und keine Zahnschmerzen. Das ist schon viel. Zitat Ende. Man denkt sich mancher jetzt vielleicht, war der aber anspruchslos. Naja, im 19. Jahrhundert, da hatte man noch nicht so viele Erwartungen wie heute. Ich würde mir unter Glück schon ein bisschen mehr vorstellen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Freund, der seinen 85. Geburtstag feierte. Rückblickend sagte er, ich bin von Gott so beschenkt worden in meinem Leben. Wenn ich zurückschaue, dann entdecke ich etliche Spuren seines Segens in meinem Leben. Und vielleicht vermutet der eine oder der andere, wenn er das jetzt hört, na, dem ist ja vermutlich meistens sehr gut gegangen. Der stand wohl oft auf der Sonnenseite des Lebens, um so etwas zu sagen. Tatsache war jedoch, er saß im Rollstuhl. Er hatte den Zweiten Weltkrieg und dessen Folgen ganz bitter am eigenen Leib als Soldat erlebt. Er hatte es erleiden müssen. Als Spätfolge des Krieges musste ihm Jahre nach dem Krieg ein Bein amputiert werden. Und seine Frau war nach schwerer Krankheit wenige Tage vor der goldenen Hochzeit gestorben. Und dennoch sagte er, ich bin von Gott beschenkt worden in meinem Leben. Wie konnte er so etwas sagen? Was hatte er, was andere offenbar nicht haben? Wann würdest du sagen, ich bin glücklich? In der Bibel gibt es einen Psalm, der anfängt mit den Worten, glücklich der Mensch. Die Luther-Übersetzung gibt es wieder, wohl dem Menschen. Ich lese Psalm 1. Glücklich der Mensch, der nicht dem Rat der Gottlosen folgt, der den Weg der Sünder nicht betritt, der nicht im Kreis von Leuten sitzt, denen nichts heilig ist, sondern der Freude findet an den Weisungen des Herrn und über seine Weisungen nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, der am Wasser steht, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gedeiht. Nicht so die Gottlosen. Sie sind wie Spreu, die der Wind davonbläst. Darum bestehen Gottlose nicht im Gottesgericht und Sünder nicht in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen vergeht. Das klingt ja ziemlich nüchtern. Keine Spur hier von rubbel dich reich, trag dein Glücksstein immer bei dir, kreuz die richtigen Zahlen im Lotto an, sondern glücklich der Mensch, der nicht dem Rat der Gottlosen folgt, sondern Freude findet an den Weisungen des Herrn. Glück, sagt dieser Psalm, also mit anderen Worten, ist nicht das große Los, sondern wenn ein Mensch den lebendigen Gott kennt, wenn er mit ihm in Verbindung lebt. Glück, das ist eine Herzensbeziehung mit Gott. Ich kann mich an seinen Weisungen orientieren, damit mein Leben gelingt und sinnvoll wird. Nun taucht da allerdings eine Frage auf, wenn man anfängt, ein bisschen weiter nachzudenken. Auch wenn jemand mit Gott lebt, bleibt er doch keineswegs, und die Erfahrung meines Freundes bestätigt das ja, bleibt er keineswegs von Niederlagen, von Unfällen, von Krankheiten verschont. Christen bleiben nicht davor bewahrt, nur deshalb, weil sie Christen sind. Es kann sie genauso wie jeden anderen erwischen. Wo ist da also, bitteschön, das Glück? Mit genau dieser Frage ringen Menschen bis in unsere Tage hinein. Und schon in einem anderen Psalm, im Alten Testament, im Psalm 73, betet jemand mit einem ganz anderen Ton als im Psalm 1. Ich, so sagt er, wäre um ein Haar zu Fall gekommen. Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach Gottes Willen fragen. Denn ich sah, dass es ihnen gut geht. Gesund sind sie und wohlgenährt. Sie verbringen ihre Tage ohne Sorgen und sie müssen sich auch nicht quälen wie andere Leute. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau. Gott merkt ja doch nichts, sagen sie. So sind sie. Sie häufen Macht und Reichtum an und haben immer Glück. Ich dagegen werde täglich gepeinigt, ständig bin ich vom Unglück verfolgt. Soweit der Auszug aus einem anderen Gebet im Buch der Psalmen. Und auf diese Frage gibt es auch keine schnelle Schwarz-Weiß-Antwort. Und mehr noch, mit manchen Fragen müssen wir vielleicht ein Leben lang leben. Leben mit Gott ist kein Garantieschein für ein problemfreies Leben. Vielleicht liegt ja auch manchmal ein Missverständnis gerade unserer Tage, die wir im Frieden und im Wohlstand groß geworden sind, jedenfalls die meisten von uns, dass Menschen meinen, Gottes Job bestünde darin, unsere Schwierigkeiten schnellstmöglich aus dem Weg zu räumen. Interesse an Gott? Ja, solange er mir nützt. solange ich was davon habe. Wenn Glücksstein oder Lotterie es halt nicht bringen, vielleicht kann Gott ja dann dafür sorgen, dass ich einigermaßen sorgenfrei durchs Leben komme. Der Beter in diesem anderen Psalm, im Psalm 73, der entdeckt allerdings, und das wird dann deutlich in den Teilen, die wir jetzt nicht gehört haben, der entdeckt dann allerdings auch nach und nach, ganz so einfach, so schwarz-weiß, wie es auf den ersten Anschein wirkt und auch am Anfang seines Gebetes sich anhört, ganz so einfach ist das Leben doch nicht. Und es stimmt auch nicht, dass es Menschen ohne Gott immer nur gut geht. Er beobachtet viel mehr, und das klingt dann im weiteren Psalm an, auf einmal wird der Boden auch unter dem Leben solcher Menschen wackelig, der Boden, den sie so fest wähnten. Not tritt auch in ihrem Leben zutage. Und man kann buchstäblich alles haben, was das Leben äußerlich angenehm macht, und dennoch im tiefsten todunglücklich, hilflos und einsam sein. In einem Zeitungsartikel stand zu lesen, immer mehr kriminelle Kinder kommen aus gutem Hause. Immer mehr kriminelle Kinder kommen aus gutem Hause. Und dann wurde berichtet, sie haben zu Hause alles, was sie sich wünschen, was man so in Anführungsstrichen braucht oder meint zu brauchen, um zufrieden und glücklich zu sein. Handy, Fernsehen, Markenklamotten, Computer, top eingerichtetes Zimmer, Taschengeld ohne Ende, und trotzdem rutschen sie ab in Kriminalität oder Drogenabhängigkeit. Sie haben alles, aber ihnen fehlt das Entscheidende. Sie haben keine Eltern, die Zeit für sie haben, die sich um sie kümmern, die sie zum Leben anleiten und ihnen helfen, lebenstüchtig zu werden. Sie sind, so drückte es ein Kinder- und Jugendpsychiater aus, wohlstandsverwahrlost, materiell übersättigt und seelisch verhungert. Und das lässt ahnen, nicht alles ist offenbar Glück, was bei flüchtigen Betrachten von außen drauf gesehen so wirkt. Und genau das ist es, was auch der Beter im Psalm 73 nach und nach entdeckt und was hier im Psalm 1 bereits anklingt. Glück ist, jemanden zu haben, dem ich mich anvertrauen kann, der Zeit hat für mich, der mir zuhört und mich ernst nimmt, der mich zum Leben anleitet, der mir sagt, was gut für mich ist und was ich vielleicht besser meiden soll, weil es mich am Ende zerstört. Gott ist entgegen den Vorstellungen mancher Menschen keine Spaßbremse. Er will mein Leben mit seinen Weisungen nicht einengen, sondern er will mir Hilfestellung geben, damit es gelingt. Glück ist nach Psalm 1 nicht das große losgezogen zu haben, sondern mein Leben und alles, was mich betrifft, in der Hand Gottes geborgen wissen zu dürfen. Es ist die Tragik der Kinder, von denen in diesem Zeitungsbericht die Rede war. Materiell gesehen haben sie alles. Aber das Wichtigste im Leben fehlt ihnen. Menschen, Eltern, die Zeit haben für sie. Bei denen sie sich anlehnen und ausweinen können. Bei denen sie Ermutigung und Orientierung bekommen. Eltern, die ihnen vermitteln, mir liegt etwas an dir. Du bist mir nicht egal. Und das erreicht ein Geldschein leider nicht. Genau das sagt Gott uns durch seinen Sohn Jesus Christus, dass wir ihm wichtig sind, dass wir ihm unsere Sorgen bringen dürfen, unsere Tränen, unsere Begeisterung und Freude, unseren Kummer, unsere Dankbarkeit, unsere Schuld und dass er da ist und uns hört, uns erhört. Und er sagt uns, ich weiß, was für dich gut ist. Und darum, weil ich weiß, was für dich gut ist, darum gebe ich dir meine Weisungen, meine Gebrauchsanweisung für dein Leben. Wenn du das, was in meinem Wort gesagt wird, zu deiner Basis machst, dann bist du glücklich zu nennen. In manchen Situationen sagt Gott auch, was jetzt in deinem Leben geschehen ist, das verstehst du nicht. Aber versuch, mir weiter zu vertrauen. Auch wenn es dir im Augenblick ganz schwer erscheint. Ich bin immer noch da. Ich lasse die Beziehung zu dir nicht abreißen. Auch wenn du im Moment nichts fühlst von meiner Macht. Jesus selbst durchleidet so eine schwere Anfechtung in dem Moment, wo er am Kreuz hängt. Er schreit seine Not heraus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und betet dann dennoch mit dem letzten Atemzug, Vater, in deine Hände gebe ich mein Leben. Am Ende ist es der Vater, dem er sein verlöschendes Leben in die Hände legen kann. Wenn es einen gibt, der uns zutiefst versteht, dann ist es Jesus. Was für eine Rolle spielt Jesus in unserem Leben? Glücklich der Mensch, der nicht gottlos ohne Jesus lebt, der als Fundament für sein Leben nicht auf den Rat von gottlosen Menschen hört, der nicht darauf angewiesen ist, sich von Menschen beraten zu lassen, die Skepsis oder Zynismus zu ihrem Lebensfundament gemacht haben. Glücklich der Mensch, der zum Vater rufen und beten kann, auch in den dunklen Stunden. Der Herr kennt seinen Weg. Oder mit einem schon etwas älteren Lied ausgedrückt, du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Du, Herr, weißt den Weg für mich, das ist genug. Am Schluss noch ein Wort der Vorsicht, allerdings im Zusammenhang mit diesem Psalm. Vorsicht, dass aus mir, wenn ich so diesen Psalm durchlese und auf mich wirken lasse als guter Christ, dass aus mir unter der Hand kein frommer Pharisäer wird. Dass ich als guter Christ auf sogenannte gottlose Weltmenschen herabschaue. Da ist ja auch vom Gericht Gottes die Rede und von denen, die in der Gemeinde Gottes keinen Platz haben. Dieser Psalm ist nicht dazu da, mir eine Handhabe zu bieten, dass ich entscheiden könnte, wer vor Gottes Gericht als Gottloser endet und wer als Gerechter. Auch als Christ bin ich nicht davor gefeit, Entscheidungen ohne Gott zu treffen. Entscheidungen, wo ich vielleicht manchmal sage, da redet mir jetzt keiner rein. Das nehme ich selber in die Hand. Und dann entscheide ich allein, ohne Gott. Ich entscheide allein, nach welchen Gesichtspunkten ich mit meinem Geld umgehe, nach welchen Gesichtspunkten ich mit diesem oder jenem Menschen verfahre, wie ich meine Beziehungen gestalte. Ich entscheide das. Da hat mir Gott nicht reinzureden. Dieser Psalm gibt uns keinen Maßstab zum Richten über andere, sondern er beschreibt einfach zwei unterschiedliche Lebenswege. Und er will einladen, den richtigen Weg zu wählen. Er will Geschmack machen am Leben mit Gott. Glücklich der Mensch, der sein Leben, der sein Herz für Gott und sein Wort öffnet. Wer sich selbst im Spiegel von Gottes Wort erlebt und sieht, dem bleibt in der Regel auch kein Raum für stolzes Pharisäertum. König David im Alten Testament ahnte etwas von der Abgründigkeit des eigenen Herzens, auch bei einem frommen Menschen. Und darum betet er in einem weiteren Psalm: Durchforsche mich, Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und meine Gedanken. Und wenn ich in der Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Lebensweg zu dir. Glücklich der Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn und immer wieder fragt, was sie für sein Leben bedeuten. Der muss sein Leben nicht allein bewältigen. Der ruft und betet nicht ins Leere, sondern hat einen Platz im Herzen des Vaters. Glück, so sagt es dieser Psalm, ist das Ergebnis einer Lebensentscheidung, dass Gott und sein Wort die Basis für mein Leben sein soll. In einem Gebet heißt es: Manchmal träume ich, Herr, von einem neuen Herzen. Ein Herz ersehne ich mir, das sich ganz an dich verliert. Ein Herz, das für dich brennt und nach deinem Willen fragt. Ein Herz voll Vertrauen. Die Worte dieses Gebets kannst du zu deinen Worten machen. Amen.